Ich will heute Morgen mit euch eine Geschichte anschauen. Diese Geschichte steht am Übergang gewissermaßen von der Zeit, wo Jesus ein Wanderprediger war, wo er durchs Land gezogen ist und den Leuten vom Himmelreich erzählt hat, steht am Übergang davon zur Passionszeit. Die Sachen spitzen sich zu. Jesus hat ziemlich viel Aufsehen erregt, auch Ärger. Es waren Leute, die haben sich ziemlich geärgert über ihn. Und diese Geschichte heute treibt es nochmal auf die Spitze. Es soll heute gehen um die Geschichte von Lazarus. Die Geschichte von Lazarus, der gestorben ist und wie Jesus ihn wieder auferweckt hat. Die Geschichte steht in Johannes 11, wer das nachschlagen will. Wir werden da auch einige Abschnitte daraus lesen. Zunächst einen kurzen Hinweis. Lazarus kennt man vielleicht den Namen auch aus einer anderen Geschichte. Es gibt dieses Gleichnis von dem armen Mann Lazarus und dem reichen Mann und was sie so im Jenseits erleben. Nicht verwechseln, das sind zwei verschiedene Geschichten. Gleicher Name, ansonsten sind das zwei verschiedene Geschichten. Das war einfach nur ein allgemein verbreiteter Name damals. Also heute geht es um Lazarus, den Freund von Jesus, den Bruder von Maria und Martha. Und ja, wir lesen in Johannes 11, fangen wir mal an, die ersten drei Verse. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Maria, das war jene Frau, die den Herrn mit Salböl gesalbt und mit ihrem Haar die Füße getrocknet hat. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten: Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Soweit erstmal. Also wir erfahren von Lazarus, von seinen Schwestern Maria und Martha. Und wir erfahren, dass Lazarus ein guter Freund ist von Jesus, der den Jesus lieb hat. Und wir erfahren, dass er krank ist, dass er an einer Krankheit leidet. Wir wissen nicht genau, was für eine Krankheit, aber es ist eine ernste Krankheit. Es ist eine schwere Krankheit. Wenn wir weiterlesen, sehen wir, er liegt quasi im Sterben. Kurz darauf wird er sterben. Und da kann man es dann auch verstehen, dass seine Schwestern ja alles in Bewegung setzen und eben auch einen Boten hinschicken zu Jesus. Denn wo war Jesus? Da müssen wir schauen im Kapitel davor, im Kapitel 10, die letzten Verse. Jesus war, der war in Bethanien gewesen und ist weggegangen aus Bethanien. Er war jenseits des Jordan, heißt es, östlich des Jordans. Wir wissen nicht so genau wo, aber Bethanien, was in der Nähe von Jerusalem liegt, von dort allein nur um bis zum Jordan zu kommen, ist man schon 30 Kilometer unterwegs. Das ist eine ganze Tagesreise. Und Jesus war jenseits des Jordans. Ja, dorthin hat sich Jesus zurückgezogen. Gut möglich, dass er seinen Freunden in Bethanien, also unter anderem Lazarus und Martha und Maria, gesagt hat, wo sie ihn erreichen können, wo er hingeht und so weiter. Deswegen haben sie gewusst, wo sie nach ihm suchen lassen müssen. Jedenfalls schicken sie da einen Boten hin. Und dieser Bote kommt zu Jesus und sagt ihm: Ja, hör zu, Lazarus, den du liebst, der ist schwer krank. Und Ja, was macht Jesus? Ja, wir lesen weiter, Vers 4. Als Jesus das hörte, sagte er, ja, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Als Jesus nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Dann erst sagte er zu seinen Jüngern, wir wollen wieder nach Judäa gehen, also nach Bethanien. Bethanien liegt in Judäa. Also Lazarus liegt im Sterben und aus dem Gespräch mit den Jüngern, was da folgt, sieht man, dass Jesus das weiß. Er weiß, dass Lazarus im Sterben liegt und er bleibt einfach da und lässt sich Zeit. Jesus hat es überhaupt nicht eilig, zu Lazarus zu kommen. Kommt dir das vielleicht bekannt vor? Lazarus ist in Not, seine Schwestern sind in Not. Aber Jesus lässt sich Zeit, Gott lässt sich Zeit. Und diese Menschen, diese Freunde von Jesus, sie waren nicht die einzigen, die diese Erfahrung gemacht haben. Ich habe das auch schon erlebt und du hast es vielleicht auch schon erlebt. Und wenn wir in die Bibel schauen, gibt es viele Menschen, die solche Erfahrungen gemacht haben, die zu Gott rufen und Gott lässt sich Zeit. Warum? Warum? Warum lässt Gott das zu? Das haben sich die Menschen damals wie heute gefragt. Und auch bei den Schwestern schwingt es mit, als Jesus zu ihnen kommt, das Erste, was sie ihm sagen, quasi ihre Begrüßung, ihre ersten Worte sind, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. In ihren Worten schwingt so ein bisschen, finde ich, der Vorwurf mit, dass Jesus ja für den Tod des Lazarus verantwortlich ist. Wenn er rechtzeitig eingegriffen hätte, dann wäre all das nicht passiert. Wie viel Zeit haben sie wohl am Krankenbett ihres Bruders verbracht und gebetet und gefleht? Aber Lazarus ist gestorben. Denn Jesus war nicht da? Fragezeichen. Es ist leicht, in so ein Denkmuster zu verfallen und ja, zu denken, Gott hätte mich vergessen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Der Psalm, den Jesus am Kreuz zitiert hat, dieser Psalm 22. Und so gibt es noch viele andere Psalmen, die in diese Frage mit einstimmen. Mein Gott, mein Gott. Mein Gott. Das ist der Anfang von dem Psalm. Wenn man ihn zu Ende liest, das Ende ist deutlich positiver. Also bleibt nicht am Anfang stehen. Aber was ich euch sagen möchte, ist, diese Frage beschäftigt die Menschen damals wie heute. Auch wenn wir uns reindenken in die Vorstellung von Göttern in der griechischen Mythologie, in der Kultur dieser Zeit, ja, da waren Götter irgendwelche übermächtige Wesen, die dort oben auf ihrem Olymp oder unten in den Tiefen des Meeres oder wo auch immer hausten und ja, so ihre Dinge taten, aber um die Menschen haben sie sich nicht groß geschert. Sie waren weit entfernt, sie waren übermenschlich und es hat sie wenig interessiert, wie es den Menschen erging. Und diesen Eindruck könnte man hier auch bekommen. Aber Jesus widerspricht dem. Entschuldigung, nicht Jesus, Johannes. Johannes widerspricht dem. Johannes, der Evangelist, der uns diese Geschichte berichtet, dem widerspricht er. Und er sagt schon ganz am Anfang von der Geschichte, schreibt er, Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Es ist ihm wichtig zu sagen, auch wenn es so aussieht, als ob er weit entfernt ist und es überhaupt nicht eilig hat, trotzdem hat Jesus diese Menschen sehr lieb. Auch wenn es dir so vorkommt, als ob Jesus gerade jenseits des Jordans ist, auch dann hat er dich sehr lieb. Und diese Liebe ist nicht nur irgendeine abstrakte, theoretische Liebe, die sagt, ja, du bist mir wichtig, und ansonsten nichts tut. Nein, diese Liebe ist eine Liebe, die sich ausdrückt. Und wir lesen das, wenn wir in diesem Bericht weitergehen, ab dem Vers 33. Da kommt Jesus, ist in Bethanien angekommen und er hat mit den Schwestern gesprochen. Und er kommt an das Grab. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragt er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Also da sind Freunde aus Jerusalem, sind nach Bethanien gekommen, um mit Maria und Martha zu trauern. Das sind die Menschen, die hier mit die Juden bezeichnet sind. Und diese ganze Geschichte, dieser ganze Abschnitt, der ist so voller Emotionen. Ja, die Schwestern, die trauern, diese Enttäuschung, die sie fühlen, die Freunde aus Jerusalem und sicherlich auch aus Bethanien, die mit ihnen trauern, die mit ihnen weinen. Und mittendrin ist Jesus. Und er fühlt mit. Der Tod seines Freundes, die Trauer seiner Freundin, sie lassen ihn nicht kalt, sondern sie berühren ihn. Sie erschüttern ihn. Jesus durchlebt die ganze Bandbreite der Emotionen, die auch wir erleben können, angesichts von Not und Leid und Tod. Der Zorn, die Wut, dass so etwas passieren muss und der Schmerz und die Trauer und Jesus weint. In all seiner göttlichen Größe und Macht weint Jesus und er trauert. Jesus ist ein wahrer Freund für Maria und Martha. Er ist ein Freund, der ihr Leid, ihre Not teilt. Und er will auch dein Leid und deine Not teilen. Er will mit dir an den Ort deiner Trauer gehen und mit dir trauern. Genauso wie er lachen und sich freuen will, wenn du dich freust und lachst. Das ist Gemeinschaft, das ist wahre Freundschaft. Und so wie Jesus hier seine Gefühle zeigt, seine Augen füllten sich mit Tränen, Jesus weint, so dürfen auch wir die Freiheit haben, wenn wir zu Jesus kommen, dass wir ihm unser Herz ausschütten, dass wir vor ihm weinen oder vor ihm feiern und lachen. Ich denke, da ist große Freiheit im Gebet, dass wir nicht einen nüchternen, ernsten Vortrag halten müssen, sondern dass wir ihm unser Herz ausschütten dürfen, dass wir sein dürfen, so wie es uns gerade geht, wenn wir vor Jesus kommen. Ich denke, das ist Freiheit im Gebet. Ein Abschnitt in dieser Geschichte, den ich bis jetzt übersprungen habe, der steht mittendrin, steht, finde ich, mitten im Zentrum dieser Geschichte. Und das sagt uns auch ein bisschen etwas über, ja, wie Jesus dieses Leid, diese Not einordnet. Das ist ein bisschen seine Antwort darauf. Und das ist das Gespräch, was Jesus mit Martha führt, als er nach Bethanien kommt. Und das finden wir ab Vers 21 und ich lese das einfach mal. Da kommt Jesus nach Bethanien und wie gesagt, die erste Begrüßung von Martha. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was auch immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwidert Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Da sagt Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wenn er lebt, und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortet Martha, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Ja, wir sehen diese Begrüßung Marthas, dieses Herr, wenn du da gewesen wärst. Die zwischen Enttäuschung und Hoffnung schwankt. Enttäuschung, dass Jesus nicht da gewesen ist und dem Glauben, dem festen Glauben, ja eigentlich kann Jesus doch alles tun. diesen Glauben, den sie bekennt, und obwohl dieser Glaube doch gerade enttäuscht wurde. Das ist eine Spannung, in der viele Menschen, in der auch wir leben müssen. Wir lesen hier von Jesus, der große Wunder tut und Menschen auferweckt, aber lass uns nichts vormachen. Die meisten Menschen, auch damals, sind ganz normal gestorben. Auch zu jener Zeit, wo Jesus unterwegs war. Und heute ist es eine ganz normale Erfahrung, die viele Menschen machen. Die meisten Menschen sterben, so ist es. Und dennoch versichert Jesus dieser Martha und er versichert ihr, dein Bruder wird auferstehen. Dein Bruder wird auferstehen. Und er macht es auch überhaupt nicht abhängig von irgendeinem Glauben der Martha, ob sie jetzt glaubt, dass er alles tun kann oder nicht, ob sie schwankt zwischen Hoffnung oder Enttäuschung. Nein, diese Zusage, diese Verheißung ist eine ganz bedingungslose Verheißung. Bei anderen Wundererzählungen, Wundergeschichten, Berichten über Wunder, wo Jesus Menschen geheilt hat oder so, hören wir oft, ja, glaubst du oder dein Glaube hat dich gerettet? Und das steht hier überhaupt nicht. Sondern Jesus sagt einfach nur, dein Bruder wird auferstehen. Und es ist gut, dass das Heil unserer Nahen, unserer Freunde, dass es nicht von unserem Glauben abhängt. Dass wir nicht durch unseren Glauben, dass ich nicht durch meinen Glauben meine Freunde retten muss. Und wenn mein Glaube schwankt, dann ist das nicht das Verderben meiner Freunde, sondern meine Freunde, so sie denn an Jesus glauben, sie werden gerettet durch Jesus und nicht durch meinen Glauben. Was aber auch auffällt, und das lesen wir in der Antwort von Martha, sie sagt, ja, ich weiß, dass mein Bruder auferstehen wird an jenem letzten Tag. Martha hat eine Hoffnung auf die Auferstehung, aber diese Hoffnung, sie richtet sich auf eine ferne Zukunft. Dieser letzte Tag ist ein Motiv, was wir auch an anderer Stelle im Johannesevangelium finden, zum Beispiel im Kapitel 6, wo Jesus von diesem letzten Tag spricht. Und da sagt er, und der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemand verloren gehen lasse, sondern dass sie an jenem letzten Tag vom Tod auferwecken. Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. An jenem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Das ist der letzte Tag, an den Martha hier denkt. Es ist der Tag, an dem Jesus wiederkommen wird, an dem die Toten auferstehen werden. Es ist ja dieser Tag des jüngsten Gerichts, der irgendwann kommen wird. Und darauf richtet sich Marthas Hoffnung, auf irgendeine ferne Endzeit, die kommt irgendwann. Bleibt ihr etwas anderes übrig angesichts des realen Todes ihres Bruders? Der ist ja jetzt nun gestorben, das ist Realität für sie. Und ihr bleibt nur noch die Hoffnung auf die ferne Zukunft. Und ja, diese Hoffnung dürfen wir haben, aber Jesus ist das nicht genug. Jesus ist das nicht genug. Er will mehr für Martha. Er will mehr Hoffnung für sie. Er will mehr Zuversicht. Er will mehr Leben für sie. Und er will dieses Leben jetzt. Mitten in diese Trauer und in dieser Enttäuschung spricht Jesus von Leben. Und er antwortet Martha: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Ja, dieses irdische Leben, es endet mit dem Tod. Und das sieht Martha ganz deutlich. Und Jesus kann es auch nicht abstreiten. Da ist dieses Grab und da liegt dieser tote Lazarus drin. Jesus kann das nicht abstreiten und dennoch spricht er von Leben. Jesus spricht von einem Leben, welches eben nicht endet mit diesem Tod hier auf der Erde. Ein Leben, welches darüber hinausgeht. Ein Leben, welches verloren ging. Zum ersten Mal in jenem Garten Eden, als Adam und Eva sich von Gott getrennt haben. Jesus spricht von einem geistlichen Leben, welches in der Gemeinschaft mit Gott besteht. Das ist die Auferstehung, die Jesus bringt für Martha in diesem Moment, wo Martha so versunken ist, in ihrer Trauer, im Tod versunken ist. Bringt Jesus ihr die Auferstehung und das Leben. Jesus bringt ihr dieses geistliche Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Und dieses Leben ist nichts, worauf sie warten muss. Dieses Leben ist nichts, worauf sie hoffen muss. Sondern dieses Leben steht vor ihr. Diese Auferstehung steht vor ihr. Es ist nichts, was kommen wird, sondern Jesus selbst, diese Person, die vor ihr steht und mit ihr spricht und mit ihr, ja, diesen Moment erlebt und mit ihr trauert und mit ihr weint und ihr in die Augen sieht. Diese Person ist die Auferstehung und sie ist da. Sie ist da. Ja, in dieser Geschichte sticht diese Auferstehung von Lazarus, dieses Wunder, sticht heraus. Aber ich denke, es geht hier nicht um Lazarus. Lazarus ist gewissermaßen nur Mittel zum Zweck. Gewissermaßen. Aber ich denke, in diesem Gespräch wird es deutlich, worum es eigentlich geht. Es geht um Martha und es geht um dich. Es geht um die Verheißung und um die Realität des ewigen Lebens. Jesus predigt Martha in diesen Versen,25 und 26, in ganz kurzer Form das Evangelium, die frohe Botschaft des neuen Lebens, des neuen geistlichen Lebens mit Gott, welches jetzt schon beginnt. Welches keine ferne Hoffnung ist, sondern eine jetzige Realität werden kann, werden soll. Dieses Leben beginnt jetzt. Ja, es geht um Martha und es geht um dich. Inmitten dieser Welt, in der wir leben, umgeben von Not und Krankheit und Tod, ruft Jesus auch dich jetzt ins Leben. Und da wünsche ich dir, dass du darauf antworten kannst, so wie Martha darauf geantwortet hat. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Amen.